RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Wolfgang Berger. Europa will deutlich aufrüsten. Woher das Geld dafür kommen und wie es am besten eingesetzt werden soll, darüber beraten heute die EU-Finanzminister am zweiten Tag ihres informellen Treffens in Warschau. Aus der Nachrichtenredaktion Lukas Knauer.
Angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen in die Verteidigung besser abstimmen, heißt es in der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Eine neue zwischenstaatliche Einrichtung könnte das ändern. Einem Vorschlag zufolge könnten ihr auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien angehören. Hintergrund sind der Ukraine-Krieg und Zweifel daran, ob die USA das von Russland angegriffene Land weiter unterstützen.
Gestern hatten Deutschland und andere Länder der Regierung in Kiew weitere Militärhilfen zugesagt. Bei dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel versprach Verteidigungsminister Pistorius unter anderem 4 weitere Luftverteidigungssysteme vom Typ Iris-T und 15 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1. Außerdem will Deutschland Aufklärungsdrohnen und 100.000 Schuss Artilleriemunition an die Ukraine liefern. Dänemark verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere 6 Monate. Zur Begründung hieß es aus dem Justizministerium in Kopenhagen, die Terrorbedrohung sei unverändert ernst. Als Beispiele nannte das Ministerium militante Islamisten im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten. Dänemark hatte die Grenzkontrollen Anfang 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführt und immer wieder mit verschiedenen Begründungen verlängert. Zwischendurch wurden sie etwas gelockert und dann aber wieder verschärft. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zum 4. Mal in Folge verloren. Die Niedersachsen unterlagen RB Leipzig mit 2:3. Aus der Sportredaktion Jan Möller.
Etwas mehr als eine Halbzeit lang hatte Leipzig alles im Griff. Die Gäste führten kurz nach der Pause mit 3:0. Die Torschützen Openda und zweimal Xavi Simmons. Und dann drehte Wolfsburg plötzlich auf. 1:3 Fischer, 2:3 Sko Olsen. Eine Viertelstunde vor Schluss war der VfL wieder dran. Es reichte aber nicht mehr. Leipzig klettert vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt 12. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV überraschend gegen Braunschweig verloren. 2:4. Für die Eintracht ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Der HSV bleibt Tabellenführer, weil Köln nur 1:1 in Fürth gespielt hat.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Meist trocken, in Niedersachsen und Ostwestfalen vermehrt Nebel, Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Morgen von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich, 12 bis 23 Grad. Am Montag mehr Wolken und regional Schauer, einzelne Gewitter möglich, bei 12 bis 22 Grad. Es ist 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir starten mit einer Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nohfelden, Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Und die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt durch die Nacht.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Spätestens seit der Eskalation des Ukraine-Kriegs, da wird ja auch hier in Deutschland immer wieder darüber diskutiert, wie kriegstauglich das Land eigentlich ist. Wer würde eigentlich bereitstehen, das Land im Ernstfall zu verteidigen? Gibt es da überhaupt noch genug Reservistinnen und Reservisten, die man zusammenrufen könnte? In dieser Diskussion, da fällt dann auch immer wieder das Wort Wehrpflicht. Schließlich ließen sich so vielleicht wieder mehr Menschen für die Bundeswehr gewinnen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD spielt das Thema nun auch eine Rolle. Christina Nagel fasst die Pläne für einen neuen, attraktiven Wehrdienst basierend auf Freiwilligkeit und einem Fragebogen zusammen.
Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius seine Pläne für einen neuen Wehrdienst auf freiwilliger Basis vorgestellt. Das Kabinett segnete einen entsprechenden Gesetzentwurf ab, nur zur Abstimmung im Parlament kam es nicht mehr, wegen der Neuwahl. Union und SPD haben nun den Weg freigemacht für einen erneuten Anlauf. Im Koalitionsvertrag haben sie sich klar für einen so wörtlich neuen, attraktiven Wehrdienst ausgesprochen. Ein Dienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basieren soll und sich am schwedischen Modell orientiert. Heißt, alle Männer und Frauen, die 18 werden, sollen in Zukunft einen Fragebogen erhalten. Männer müssen ihn ausfüllen, Frauen steht es frei, weil sie laut dem Grundgesetz bisher nicht der Wehrpflicht unterliegen. Fragen gibt es laut Boris Pistorius zu Themen wie
Qualifikation, zu Interessen, zu Neigungen, zu Sport, aber insbesondere auch die Frage, wer sich vorstellen kann, freiwillig Dienst bei der Bundeswehr zu leisten.
Wer Interesse signalisiert, kann zu einer Musterung eingeladen werden. Gibt es da grünes Licht, wäre der Weg frei für einen mindestens 6-monatigen Wehrdienst.
Völlig unberührt von dieser Frage bleibt, dass jeder, der den Musterungsfragebogen ausgefüllt hat, natürlich das Recht hat, das verbriefte Recht hat, Kriegsdienst zu verweigern. Auch das bleibt selbstverständlich unbenommen.
Weil sich aber alle gedanklich einmal mit der Bundeswehr beschäftigen müssen, hofft Boris Pistorius, mehr Freiwillige zu finden als bisher. Im besten Fall 5000 Männer und Frauen, das ist die aktuelle Zielmarke. Parallel soll dafür gesorgt werden, dass auch eine längere Verpflichtung bei der Bundeswehr attraktiver wird. Das fängt bei der Sanierung und Modernisierung von Kasernen an, geht über eine angemessene Vergütung bis hin zu möglichen Prämien. Was aber, wenn der Plan nicht aufgeht?
Sollte das im Bedarfsfall anders sein, dann müssen wir natürlich über auch eine verpflichtende Option nachdenken.
Eine solche Option steckt im Koalitionsvertrag bereits drin. Das schwedische Modell, an dem sich Union und SPD orientieren wollen, sieht durchaus auch eine verpflichtende Einberufung vor, nämlich dann, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden. Von einer Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht wäre man dann immer noch weit entfernt. Sie ist derzeit schlicht nicht denkbar. Es fehlt an Kasernen, an Ausrüstung, an Ausbildern und an einem Meldesystem. Bevor also Fragebögen verschickt werden können, muss einiges passieren. Als erstes muss die entsprechende Gesetzesgrundlage her. Wenig überraschend würde Boris Pistorius den Entwurf gern selbst wieder ins Kabinett, der dann neuen Regierung einbringen. Als alter und als neuer Verteidigungsminister, als einer, der schon im Stoff ist und der Druck macht, weil er den neuen Wehrdienst noch in diesem Jahr einführen will.
Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel berichtete. Ja, und über diese neue Wehrpflicht, da hat mein NDR-Kollege Markus Schubert auch mit Dr. Christian Richter gesprochen. Er ist Oberstleutnant der Reserve und wissenschaftlicher Referent beim German Institute for Defense and Strategic Studies. Kann das, was Verteidigungsminister Pistorius da skizziert, also Wehrerfassung und freiwilliger Wehrdienst ohne erneute Zweidrittelmehrheit überhaupt durchs Parlament?
Das jetzt skizzierte Modell im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, dieser Basiswehrdienst, dieser freiwillige Wehrdienst mit Wehrerfassung, der kann durch die einfache Mehrheit im Bundestag verabschiedet werden. Das ist kein Problem.
Es wird ja gern auf Schweden verwiesen als Vorbild. Wie und wie gut funktioniert denn da der freiwillige Wehrdienst? Also bekommt die schwedische Armee die Mannstärke, die sie will und braucht? Oder muss man dann eher auf Finnland blicken, wo aber Wehrpflicht herrscht?
Der Vergleich oder der Hinweis auf Schweden ist leider etwas unglücklich, denn in Schweden, genauso wie in Dänemark und Norwegen, also allen skandinavischen Staaten, herrscht eine sogenannte Auswahlwehrpflicht. Die jungen Menschen in Norwegen und Schweden, sind das Männer und Frauen, werden mit dem Alter von 18 angeschrieben vom Staat und sie müssen sich dann äußern zu Gesundheitszustand, zur psychischen Gesundheit, zu Hobbys und charakterlichen Dingen und zur Einstellung zum Wehrdienst. Und danach kann man sehen, wer interessiert ist an einem Wehrdienst oder den abzuleisten. Jetzt für Dänemark interessant ist kürzlich, dass auch für Frauen ausgeweitet worden. Das wollte man an 27 erst machen, das macht man jetzt auch 26. Das Entscheidende aber ist, dass es in allen drei Staaten kein freiwilligen Konzept ist, sondern in allen drei Staaten gilt eine echte Wehrpflicht. Das heißt, es ist kein freiwilligen Modell. Wenn jetzt jemand da seine Wehrpflicht nicht nachkommt, kann der genauso mit Geldstrafen oder sogar Gefängnisstrafen belegt werden.
Wenn in einem späteren Schritt eine Wehrpflicht kommt, dann nach heutigem Stand mutmaßlich nur für Männer, ändert sich dann nicht wieder das Geschlechterverhältnis in der Truppe? Man war doch eigentlich recht glücklich, dass das jetzt seit vielen Jahren kontinuierlich steigt, der Frauenanteil auf aktuell 13,6%.
Das ist richtig. Der aktuelle Frauenanteil in der Bundeswehr ist vergleichbar mit anderen Armeen der westlichen Hemisphäre. Das wollte man auch immer gerne nochmal steigern, in der Tat. Und Sie haben es auch richtig gesagt, die Verfassung sagt ganz klar, es besteht noch eine Wehrpflicht, sie ist deaktiviert, aber sie ist noch in der Verfassung, nur für Männer. Und Frauen dürfen auch nicht zum Kriegsdienst herangezogen werden, das ist richtig. Möchte man das ändern, braucht man die Zweidrittelmehrheit. Die sehe ich derzeit nicht. CDU, CSU und SPD verfügen darüber nicht. Darüber hinaus können selbst die, ich nenne es mal die Parteien der politischen Mitte, auch nicht auf eine Zweidrittelmehrheit kommen. Insofern könnte man das nicht verändern. Das würde ja bei einer Wehrpflicht für Männer bleiben, wenn man jetzt entscheiden würde, die gesetzlich wieder einzuführen.
Dr. Richter, könnte die Bundeswehr nicht ihre Reservisten engmaschiger als bisher an sich binden, öfter ins Manöver einbinden, auch um dann vielleicht schon vor dem Verteidigungsfall Aufgaben zu übernehmen, die klassischerweise sonst Wehrdienstleistende übernehmen würden?
Die Bundeswehr bezieht bereits ihre Reservisten aktiv in ihre Verteidigungspläne und Vorhaben ein. Darauf zielt in gewisser Weise auch dieses neue Modell des neuen Wehrdienstes. Grundlage ist, es gab schon einen entsprechenden Gesetzeswurf im November letzten Jahres, der dann durch die Turbulenzen auf der Regierungsebene dann nicht mehr aktiviert werden konnte. Und in diesem ist enthalten, das können wir auch dem Koalitionsvertrag entnehmen, dass vor allem auch die Wehrerfassung wieder aktiviert werden soll. Die wurde ausgesetzt nach dem Aussetzen der Wehrpflicht. Und dieses Aktivieren der Wehrerfassung, das zielt genau auf das, was Sie angesprochen haben. Das zielt darauf ab, wieder genau zu wissen, welche Reservisten haben wir, wo wohnen die, welchen Zustand haben die, sind die noch gesund, sind die fit, wozu können wir sie ziehen?
Herr Dr. Richter, dass man in der Ukraine jetzt seit mehr als 3 Jahren Tag für Tag sieht, was eine Verteidigungsarmee für die Freiheitsgrade ihrer Gesellschaft und für die Existenz und Souveränität des Staates leistet, motiviert das für einen künftigen Dienst in der Bundeswehr, in Deutschland, oder macht das augenscheinlich, wie nah der echte Krieg sein kann, in dem man selbst geraten kann und erschwert dann die Rekrutierung?
Das wird sich zeigen in der Zukunft, inwieweit hier die Motivation besteht, für Deutschland auch zu dienen in den Streitkräften. Es gibt aber deutliche Umfragen, dass ein nicht unbeträchtlicher Anteil gerade der jungen Menschen auch dazu bereit sind.
Soweit Einschätzungen von Christian Richter, dem Oberstleutnant der Reserve und wissenschaftlichen Referenten beim German Institute for Defense and Strategic Studies. Die Zeit, es ist gleich 3.13 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Schüttellähmung, so hat man sie ganz früher mal genannt, die Parkinson-Krankheit. Denn zu ihren Symptomen gehören auch zitternde Hände. Aber nicht nur. Die Parkinson-Krankheit entsteht dadurch, dass Nervenzellen im Gehirn degenerieren, also allmählich absterben. Rund 400.000 Menschen leiden in Deutschland unter Parkinson. Und auf sie sollte der gestrige Welt-Parkinson-Tag aufmerksam machen. Von der Parkinson-Stiftung in Berlin wiederum kommt an diesem Tag auch eine Botschaft, die ermutigend klingt. Die Stiftung verkündet nämlich in großen Buchstaben auf ihrer Website: Wir glauben, dass durch intensivierte Forschung eine Heilung der Parkinson-Krankheit möglich ist. Darüber hat mein HR-Kollege Oliver Glab mit einem der Gründer der Parkinson-Stiftung gesprochen, mit Professor Jens Volkmann, Neurologe am Uniklinikum Würzburg. Er hat ihn gefragt, wie weit ist die Forschung denn noch davon entfernt, die Parkinson-Krankheit zu besiegen?
Naja, das ist schon noch ein Weg, der mühsam und steinig ist, weil wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass Parkinson, zum Beispiel auch wie Krebs, keine einzelne Erkrankung ist, sondern es gibt viele Unterformen der Parkinson-Krankheit, deren Entstehungsmechanismen wir jetzt anfangen zu begreifen. Teilweise sind das genetische Mechanismen, teilweise sind das Umweltmechanismen und teilweise ist es die Wechselwirkung von beidem. Und wenn wir die Ursachen der Parkinson-Krankheit und diese Subtypen besser verstehen, dann kann man auch intensiv sozusagen in diese Ursachen eingreifen durch Therapien.
Heilung wäre natürlich ein Segen für die Betroffenen und ein Segen wäre es natürlich auch, wenn man wirksam gegen Parkinson vorbeugen könnte. Wie sieht's denn mit der Prävention aus?
Ja, also die Prävention ist jetzt im Moment ganz klar die Prävention, die wir überhaupt für ein gesundes Altern vorschlagen würden. Also das sind eigentlich allgemeine Maßnahmen, gesunde Ernährung, viel Sport, viel Bewegung. Das hilft nicht nur bei Parkinson, sondern auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen, wie auch der Demenz zum Beispiel.
Wenn das alles nichts nützt, dieses Vorbeugen, und man bekommt diese Krankheit, was sind dann die ersten Anzeichen und was sollten Betroffene tun, wenn sie diese Anzeichen an sich bemerken?
Ja, wir wissen heute, dass die Parkinson-Krankheit schon fast 1 bis 2 Jahrzehnte vor den charakteristischen Bewegungssymptomen beginnt. Also die Symptome, anhand derer der Arzt den Parkinson feststellt, das sind eben das Zittern, was Sie erwähnt haben, aber vor allem die Bewegungsverlangsamung. Die Bewegungen sind eingefroren, steif, verlangsamt. Und das ist dann die Ursache sozusagen für die Diagnose, für die Feststellung einer Parkinson-Krankheit. Aber wir wissen, dass die biologischen Mechanismen, also bestimmte Eiweißansammlungen im Gehirn, die dann die Nervenzellen schädigen, dass die schon etwa 10, 20 Jahre vor diesen Ereignissen im Körper schlummern, sich langsam ausbreiten, akkumulieren, möglicherweise einen Weg von den Riechorganen oder dem Darm bis in das Gehirn langsam nehmen. Und die Symptome, die dabei entstehen, sind eher uncharakteristisch. Geruchsverlust, Darmträgheit, chronische Verstopfung und eine besondere Art von Schlafstörung, die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung oder der Gewaltschlaf, bei dem die Betroffenen die Träume ausagieren, also um sich schlagen, sehr lebhaft träumen. Und diese Schlafstörung führt in nahezu 90% der Fälle innerhalb von 10 Jahren zu einer Parkinson-Problematik.
Und wenn man dann solche Symptome bemerkt und dann auch richtig deutet, kann man dann irgendwas machen, wenn man die Krankheit sozusagen kommen sieht? Kann man sie noch aufhalten?
Also wir sind heute sehr an einer Frühdiagnose der Krankheit interessiert und an einer biologischen, also anhand von Markern, nicht anhand von klinischen Symptomen orientierten Diagnose. Dazu haben wir auch gerade ein großes Forschungsprojekt ausgeschrieben, 2,3 Millionen aus privaten Stiftungsmitteln. Das ist eine der größten Förderungen in diesem Bereich in Deutschland. Mit dieser Förderung wollen wir erreichen, dass man anhand von Bluttests, Markern frühzeitig sozusagen die Parkinson-Krankheit erkennen kann. Und das wird möglicherweise Strategien wie zum Beispiel Impfansätze in einer sehr, sehr frühen Phase der Erkrankung, wenn die Betroffenen noch gar keine Bewegungsprobleme haben, möglich und erfolgreich machen. Das ist so das Fernziel, was wir haben und einer der Wege, wie wir die Parkinson-Krankheit aus dieser Welt beseitigen wollen.
Stimmt es eigentlich, dass eher Männer an Parkinson erkranken als Frauen?
Das ist richtig, ja. Etwa in einem Verhältnis von 2:1.
Woran liegt es?
Das weiß man leider nicht. Also ob das hormonelle Ursachen hat, denn Frauen leben länger. Das heißt, es kann nicht einfach das Alter der Neurodegeneration sein. Vom Lebensalter und von der Lebenserwartung her müssten Frauen häufiger eigentlich von neurodegenerativen Erkrankungen betroffen sein. Aber beim Parkinson ist es nicht so.
Was kann man denn tun, damit für Parkinson-Kranke ihr Leiden erträglicher wird, solange man eben noch keine richtige Heilung hat?
Ja, ein Weg ist eben, aufmerksam auf die Erkrankung zu machen, die Betroffenen aus dem Stigma sozusagen herauszuholen. Man muss sich nicht dafür schämen, dass man Parkinson hat. Zum Beispiel ist unser Schirmherr Frank Elstner ja sehr offen mit seiner Erkrankung umgegangen, macht da sicherlich auch sehr vielen Betroffenen Mut, dass sie sich nicht verstecken mit der Erkrankung und durch einen aktiven Lebensstil. Man stirbt nicht an Parkinson, kann man sehr lange auch recht gut mit Parkinson leben, wenn er gut medikamentös behandelt ist, wenn man durch Bewegung versucht, eben die Folgen so gering wie möglich zu halten.
Sagt der Mitbegründer der Parkinson-Stiftung, Professor Jens Volkmann, Neurologe am Uniklinikum Würzburg. Und wir blicken nach Österreich. Unser Nachbarland hat diese Woche nämlich die Grenzen an einigen Stellen dicht gemacht, zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei. Das Virus ist hoch ansteckend. Und auch in Brandenburg, bei uns in Deutschland, da hat die Seuche im Januar für Aufruhr gesorgt. Zum ersten Mal seit mehr als 35 Jahren war sie bei Wasserbüffeln offiziell nachgewiesen worden. Das ist nicht nur gefährlich für die Tiere, sondern in der Folge dann auch wirtschaftlich brisant für die Tierhalterinnen und Halter. Brandenburg zum Beispiel griff hart durch. Mehr als 300 Tiere wurden getötet. Auch die von Ziegenhalter Jürgen Teut in Schöneiche. Unsere Reporterin Felicitas Montag hat sich auf seinem Hof umgesehen.
Seit kurzem leben wieder Tiere auf dem Ziegenhof von Jürgen Teut in Schöneiche. Vor 3 Monaten wurde seine gesamte Herde wegen der Maul- und Klauenseuche vorsorglich getötet. Infiziert waren die rund 60 Ziegen, Schafe und Rinder aber nicht. Deswegen sieht er die Keulung noch immer kritisch. Der 62-Jährige hätte sich stattdessen eine bessere Kommunikation und ein schnelleres Handeln der Behörden gewünscht.
Man hätte hierher kommen müssen, gleich am Freitag früh und den Laden erstmal dicht machen. So, dann hätte man die Tiere beproben können. Und dann über das Wochenende entscheiden, nee, sind, ja, nein, dann wären die Proben alle so und dann wäre es gut gewesen. So, und dann hätte man Präventivmaßnahmen einzäunen, alle Desinfektion hätte man halt machen können.
322 Tiere wurden laut Brandenburgs Landwirtschaftsministerium wegen der MKS getötet. Ministerin Hacker-Mittelstädt verteidigt die Maßnahme, auch weil die Seuche gerade in Osteuropa wütet.
Wenn MKS ausbricht, müssen wir schnell reagieren. Und ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir diese Maßnahme getroffen haben. Gucken wir uns die Slowakei und Ungarn aktuell an. Da reden wir nicht von 300 Tieren, da reden wir von mehreren tausend Tieren, die aktuell getötet und unschädlich beseitigt wurden.
Brandenburg ist seit 3 Monaten MKS frei, bis auf einen letzten Sperrkreis, 6 Kilometer rund um den Ausbruchsort in Hönow. Die sogenannte Containment Zone sollte eigentlich nur bis heute gelten, die Zone ebenfalls als MKS-frei eingestuft werden. Doch dazu kommt es nicht. Es fehlt noch grünes Licht von der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz WOHA.
Die MKS ist insbesondere gerade in Ungarn und in der Slowakei sehr stark am Wüten. Ich gehe davon aus, dass die WOHA mehr zu tun hat als sonst, gerade aufgrund des Seuchengeschehens und wir deswegen erst nächste oder übernächste Woche darüber informiert werden, ob wir die 6 Kilometer aufheben dürfen.
Bis dahin geht in dem Sperrkreis weiterhin ein Transportverbot. Das betrifft 7 Betriebe mit rund 40 Tieren, sagt Friedemann Hanke. Für den stellvertretenden Landrat von Märkisch-Oderland ist es wichtig, aus dem Fall Lehren zu ziehen, um besser auf zukünftige Seuchen vorbereitet zu sein.
Weil jetzt zum Beispiel es uns doch vor gewisse Herausforderungen gestellt hat, Brandkalk zur Desinfizierung zu bekommen. Das ist etwas, was wir nicht erwartet haben. Der muss aus Süddeutschland dann angefahren werden. Und das sind so praktische Fragen, wo man merkt, und das müssen wir uns nochmal angucken, wo kriegen wir im Zweifelsfall auch Materialien her, die wichtig sind, um die Seuche schnell in den Griff zu kriegen.
Felicitas Montag berichtete von einem Hof in Schöneiche.
Der Stichtag.
Heute, vor 50 Jahren, da starb in Paris die Künstlerin Josephine Baker. Mirjam Benecke blickt zurück.
250.000 schwarze und weiße Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich im August 1963 vor dem Lincoln Memorial in Washington versammelt. Kurz bevor Martin Luther King seine I Have a Dream Rede hält, tritt Josephine Baker, 57 Jahre alt, ans Mikrofon.
Josephine Baker.
I want you to know that this is the happiest day of my entire life.
Es sei der glücklichste Tag in ihrem Leben. Denn obwohl Josephine Baker vor allem als Tänzerin und Sängerin bekannt ist, schlägt ihr Herz lebenslang für den Kampf gegen Rassismus.
Ich möchte, dass ihr wisst, wie stolz ich bin, heute hier zu sein. Und dass nach all den Jahren des Kampfes, hier und anderswo für eure Rechte, unsere Rechte, die Rechte jedes Menschen.
Geboren wird Josephine Baker im Jahr 1906 in den USA, St. Louis. Ihre Mutter ist eine afroamerikanische Wäscherin, ihr Vater ein jüdischer Schlagzeuger. Als Kind erlebt Josephine nicht nur Armut, sondern auch die strikte Rassentrennung in den USA. Mit 11 Jahren beobachtet sie ein Pogrom in East St. Louis, bei dem etwa 100 Schwarze ermordet werden.
Ich sehe mich immer noch am Westufer des Mississippi stehen und nach East St. Louis hinüberschauen. Der Himmel ist erhellt von der Glut der brennenden Häuser der Schwarzen. Wir Kinder standen zusammengekauert und waren fassungslos. Zu Tode erschrocken über die Schreie der schwarzen Familien, die mit nichts als dem, was sie auf dem Rücken trugen, über diese Brücke rannten.
Josephine flüchtet sich in den Tanz. Als Teenager tritt sie in Clubs und Theatern in den USA auf. Obwohl Josephine Baker immer in der letzten Reihe tanzt, bekommt sie ein unschlagbares Angebot. Ein Engagement in der Revue Nègre in Paris. Die junge Josephine Baker tanzt, wie es Paris noch nicht gesehen hat. Sie kreist die Hüften und wirft die Beine in die Luft. Charleston? Von dem amerikanischen Modetanz hatte man in Europa noch nicht viel gehört. Paris ist hin und weg von La Baker. Josephine Baker tanzt fast nackt. Manchmal nur mit einem Lendenschutz oder dem berühmten knappen Bananenröckchen bekleidet. Sie spielt mit Stereotypen über Afrika. Der Erfolg der Skandaltänzerin in Europa ist enorm. Immer öfter tritt Josephine Baker auch in Filmen auf und sie singt. Josephine Bakers Geschichte reicht für mindestens 5 Leben. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet sie für die Resistance, schmuggelt auf ihren Konzertreisen geheime Dokumente und arbeitet als Pilotin für das französische Rote Kreuz. In den 50er Jahren adoptiert Baker 12 Kinder unterschiedlicher Hautfarbe und Religion. Damit will sie ein Zeichen gegen den Rassismus setzen. Was sie antreibt, verrät Josephine Baker 1971, 4 Jahre vor ihrem Tod.
Ich habe immer versucht, die Sensibilität jedes Menschen zu berühren. Und ich habe immer versucht, seine gute Seite zu erkennen. Denn ich glaube, dass jeder Mensch etwas Gutes in sich trägt.
Josephine Baker ist so viel mehr als nur ein Showgirl. Mit 68 Jahren stirbt Baker in Paris an einer plötzlichen Gehirnblutung. Das ist am 12. April 1975, heute vor 50 Jahren.
Der Stichtag von Mirjam Benecke.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seip. In der Fußball-Bundesliga ist RB Leipzig wieder auf Champions-League-Kurs. Die Leipziger gewannen am Abend beim VfL Wolfsburg mit 3:2 und springen damit vorerst auf Platz 4. Mehr von Michael Augustin.
RB Leipzig gewinnt zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder ein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga und zwar mit 3:2 beim VfL Wolfsburg. Die Leipziger lagen nach 2 Toren von Xavi Simons und einem Treffer von Luis Openda schon mit 3:0 in Führung. Da waren gerade mal 49 Minuten gespielt. Aber Wolfsburg kam nochmal gefährlich nah ran. Kilian Fischer mit dem 1:3 in der 58. Minute. Andreas Sko Olsen mit dem 2:3 eine Viertelstunde vor Schluss. Wolfsburg hatte die Möglichkeit durch Gerhard auszugleichen. Leipzig hatte die Möglichkeit durch Baumgartner alles klar zu machen. Es entwickelte sich eine bis zum Schluss spannende Partie, die Leipzig unterm Strich glücklich gewonnen hat.
Während die Leipziger Kurs auf die Königsklasse nehmen, muss Wolfsburg als 12. seine Europapokalträume wohl endgültig begraben. Eine dicke Überraschung gab es in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer, der Hamburger SV, hat zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig mit 2:4 verloren. Die Braunschweiger holen damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und springen fürs Erste auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Beim HSV hingegen kommt die Sorge auf, dass man wie in den vergangenen Jahren auf den letzten Metern den Aufstieg in Liga 1 noch verspielen könnte. Doch Trainer Merlin Polzin will sich davon nicht kirre machen lassen.
Ich glaube, es ist normal, dass in Hamburg oder generell dann von außen gesprochen wird. Wir haben in den guten Phasen, die wir in den vergangenen Monaten sehr, sehr, sehr häufig hatten, davon gesprochen, dass wir uns von außen nicht anstecken lassen, sondern dass wir in unserem Einfluss- und Kontrollbereich bleiben. Und genauso ist es auch nach der Niederlage. Heute Abend ärgert es uns, heute Abend nervt es mich extrem, aber morgen geht's wieder weiter.
Die Hamburger bleiben trotz der Niederlage Tabellenführer, denn der Zweite, der erste FC Köln, kam bei Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinaus und verharrt damit einen Punkt hinter dem HSV. Wir schauen zum Eishockey. Dort stehen die Kölner Haie kurz vor dem Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Den ersten Matchball gegen Ingolstadt haben die Kölner am Abend allerdings vergeben. 0:3 stand es am Ende in Ingolstadt aus Kölner Sicht. Die Einzelheiten hat Michael Küster.
Die Führung nach einem schwachen ersten Drittel für die Oberbayern schmilzt mit einem Abstauber. Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Dann waren die Panther im Spiel. Tolles zweites Drittel der Oberbayern, die durch Keating das zweite Tor nachlegen konnten. Und dann ein offener Schlagabtausch im letzten Spielabschnitt. Chancen hüben wie drüben. Beide Torhüter extrem stark, aber 2 Minuten vor Ende dieser Partie war es Ingolstadts Bodie mit einem Schuss ins leere Tor. Die Kölner hatten den Keeper herausgenommen, hatten alles versucht. Am Ende ein 3:0. Für die Ingolstädter, die damit Spiel Nummer 6 am Montag in Köln erzwingen.
Für den Einzug ins Finale brauchen die Kölner noch einen Sieg, die Ingolstädter noch 2. Was schon feststeht, im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft warten die Eisbären aus Berlin. Und wir gehen nochmal zurück zum Fußball und blicken auf eine ganz große der deutschen Fußballhistorie, Doris Fitschen. Als Spielerin und in offizieller Funktion hat sie 4 Europameisterschaftstitel geholt, auch Olympiagold. Vor rund 4 Wochen kam dann aber die Schocknachricht. Im Alter von nur 56 Jahren ist Fitschen an Krebs verstorben. Bei ihrer Beerdigung hob ihre ehemalige Trainerin Monika Stab nun Fitschens herausragende Rolle hervor.
Ich habe sie immer mit Beckenbauer, den weiblichen Beckenbauer, beschrieben, also weil sie einfach so das Gefühl hatte, auf dem Platz zu schweben. Sie war einfach die Größe des deutschen Frauenfußballs, ja, auf dem Feld als auch danach. Also es ist einfach eine ganz große Persönlichkeit von uns gegangen, leider.
Zum Abschied von Doris Fitschen sind die Spitzen des Deutschen Fußballbundes, aber auch viele Weggefährtinnen in Frankfurt zusammengekommen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen.
Das war der Sport in der ARD-Infonacht mit Max Seib.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Beim Treffen der EU-Finanzminister in Warschau geht es heute um die geplante Aufrüstung Europas. Im Mittelpunkt steht die Frage, woher das Geld dafür kommen soll. Aus Warschau Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis muss Europa seine Verteidigungsbereitschaft angesichts der Bedrohung durch Russland dringend ausbauen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
Die USA drängen weiter auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Ein Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin hat aber offenbar keine konkreten Fortschritte gebracht. Nach russischen Angaben dauerte das Gespräch in St. Petersburg mehr als 4 Stunden. Einzelheiten wurden nicht bekannt. US-Präsident Trump hatte zuvor den Druck auf Moskau erhöht. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er, Russland müsse sich bewegen. CDU-Chef Merz soll am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Das berichten mehrere Medien. Voraussetzung ist, dass CDU und SPD bis dahin dem Koalitionsvertrag zustimmen. Bei der CDU entscheidet darüber ein kleiner Parteitag, bei der SPD haben die Mitglieder das Sagen. Die Gremien der CSU haben den Vertrag schon gebilligt. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU bat die Wählerinnen und Wähler, Union und SPD eine Chance zu geben. Der Welt am Sonntag sagte er, manche seien schon jetzt über die künftige Regierung hergefallen, das sei absurd. Im japanischen Osaka wird heute die diesjährige Weltausstellung Expo eröffnet. Die Zeremonie findet im Beisein von Kaiser Naruhito statt. Für das allgemeine Publikum öffnen sich die Tore morgen. Aus der Nachrichtenredaktion Karin Busche.
Das Expo-Gelände liegt auf einer künstlichen Insel und ist umgeben von einer etwa 2 Kilometer langen Holzkonstruktion, die bis zu 20 Meter hoch ist. Sie gehört, laut den Organisatoren, zu den größten der Welt. Das imposante Bauwerk soll das übergreifende Konzept der Expo, Vielfalt und Einheit, symbolisieren. Mehr als 160 Länder, Regionen und internationale Organisationen zeigen bis Mitte Oktober in ihren Pavillons Ideen zum zentralen Thema Designing Future Society for Our Lives.
Und das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden und Nordosten Wolken und Nebel, sonst viel Sonne, Höchstwerte 12 bis 25 Grad. Morgen von Westen her gebietsweise Schauer, Richtung Osten länger freundlich, 12 bis 23 Grad. Am Montag mehr Wolken und regional Schauer, einzelne Gewitter möglich, bei 12 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und da geht's los mit einer Gefahreninformation für Radebeul. Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Coswig am Stadtrand zu Radebeul werden die Anwohner wegen starker Rauchbelastung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die A62 Nonnenweiler Richtung Landstuhl ist zwischen Nohfelden, Türkismühle und Birkenfeld wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Und die A72 Plauen-Zwickau ist zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost wegen Bergungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastarowitz. Hallo. Der Krieg in der Ukraine, der hat am Donnerstag ja zunächst die Verteidigungsminister der sogenannten Koalition der Willigen beschäftigt und am Freitag dann die der Ukraine-Kontaktgruppe. Dabei haben Deutschland und etliche andere Länder dem Land weitere Militärhilfen in Milliardenhöhe zugesagt. Die Unterstützung für die Ukraine ist ein Thema in der neuesten Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, in deren Mittelpunkt Drohnen im Krieg stehen. Die Moderatoren der Folge sind Stefan Niemann und Kai Küstner.
Diese Sendung beginnen wir ausnahmsweise mal nicht mit dem gesprochenen Wort, sondern mit einem Geräusch. Das ist genau das Geräusch, das die Soldaten an der Front in der Ukraine durchgehend begleitet, Tag und Nacht. Es ist das Surren der Drohnen. Etwas theatralisch könnte man vielleicht sagen, dieses Surren ist sozusagen zum Soundtrack dieses Krieges geworden. Kampf- und Aufklärungsdrohnen sind, so formuliert man es im Bundesverteidigungsministerium, in der modernen Kriegführung heute das, was der Kampfpanzer vor 100 Jahren war. Da will auch die Bundeswehr nicht weiter der rasanten Entwicklung sozusagen hinterherfliegen, hat vergangene Woche die ersten Verträge unterzeichnet für die Anschaffung sogenannter Loitering Ammunition, was wir, um die Dinge ein bisschen zu vereinfachen, hier Kamikaze-Drohnen nennen. Denn nichts anderes als am Himmel hängende und auf Ziele wartende Munition ist das ja letztlich, worum es hier geht. Ich weiß nicht so genau, Stefan, wie intensiv du die ja wirklich jahrelange Debatte hier in Deutschland damals verfolgt hast, ob wir zum Schutz der Soldaten in Afghanistan diesen Drohnenvogel mit dieser gewaltigen Spannweite, diese graue Heron-Drohne eigentlich bewaffnen können und dürfen wir sie überhaupt bewaffnen? Das hat sehr, sehr lange gedauert.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe das zum Teil aus Washington verfolgt und amerikanische Freunde waren etwas befremdet über die hitzigen Auseinandersetzungen im Bundestag, so sage ich es mal vorsichtig, ob man diese israelische Drohne überhaupt bewaffnen dürfe, und geschmunzelt wurde auch über den bemerkenswerten deutschen Begriff ethisch neutrale Drohne. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, die USA war noch nicht der einzige Bündnispartner, der nach Deutschland blickte und sich gedacht hat, die diskutieren da doch sehr ausgiebig. Also diese Heron-Drohne wurde ja seit 2010 zur Aufklärung eingesetzt. Dann wurde eben jahrelang diese Debatte geführt, bewaffnen oder nicht. Und erst die Ampel hat dann den Weg freigemacht. Seit Ende 2024 gibt's jetzt die Bewaffnung, aber diese Debatte hat sich eigentlich längst selbst überholt durch den russischen Angriffskrieg eben. Nun also schafft die Bundeswehr Kamikaze-Drohnen an.
Naja, ich glaube, dass es schon ein notwendiger Schritt ist, weil es halt auf dem Gefechtsfeld eine sehr wirksame Option ist, Ziele zu bekämpfen. Und dass die Bundeswehr das jetzt beschafft und erprobt ja zunächst, weil gegebenenfalls auch der Ukraine zur Verfügung stellt, das ist ein sachlogischer Schritt. Das ist notwendig und zeitlich durchaus nicht verfrüht jetzt, um es mal so zu formulieren.
So sieht es Frank Leidenberger, Generalleutnant AD des Heeres, heute Vorstandsvorsitzender des IT-Dienstleisters der Bundeswehr BWI und damit ein echter Drohnenexperte. Mit Frank Leidenberger habe ich ausführlich über Drohnen im Ukraine-Krieg, über die Frage Gamechanger oder nicht, über die Frage, wie viel Mensch und wie viel Maschine kämpft eigentlich dort, und auch über die Bedeutung für die Bundeswehr gesprochen. Und Stichwort Bundeswehr, wir haben seit Mittwoch, Stefan, einen Koalitionsvertrag. Was genau das sicherheitspolitisch bedeutet, habe ich ausführlich mit Anna Engelke analysiert in einer Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien. Gerne können Sie da mal reinhören. Und Thema war natürlich auch, dass der alte Verteidigungsminister mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der neue sein wird.
Deutschland vollzieht eine Wende. Wir stellen mit diesem Vertrag die Weichen für eine starke Bundeswehr. Das ist extrem wichtig und damit eben auch für unsere Sicherheit in Deutschland und Europa. Denn an einer Erkenntnis kommt niemand vorbei. Wir stehen am Beginn einer neuen Epoche und wir werden uns in den kommenden Jahren bewähren müssen.
Das sagte Boris Pistorius jetzt im NATO-Hauptquartier. Bewähren müssen wird sich auch der Minister selbst, würde ich mal sagen. Zu wenig Zeit und Geld gehabt zu haben, wird Pistorius jedenfalls nicht hinterher als Entschuldigung vortragen können. Sicherheitswende, dazu gehört der neue Wehrdienst, dazu gehört ein neuer nationaler Sicherheitsrat, auch die angesprochenen Drohnen in unserem Schwerpunkt nachher. und auch die weitere Unterstützung der Ukraine, wo Pistorius bei der NATO diesen Freitag unter anderem weitere Iris-T-Flugabwehrsysteme zusagte. Dazu gleich mehr in der aktuellen Lage von dir, Stefan. Zunächst aber die Frage: Für viel Aufregung hat ja in dieser Woche die vom ukrainischen Präsidenten öffentlich gemachte Verhaftung zweier chinesischer Staatsbürger gemacht, die an der Seite der Russen gekämpft haben sollen. Kommen den russischen Angreifern nach den nordkoreanischen Soldaten jetzt wirklich auch chinesische Truppen zur Hilfe?
Also vereinzelte Söldner offenbar ja, ganze Truppen eher nicht, da hinkt der Vergleich. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte ja im vergangenen Oktober mehr als 10.000 Soldaten zur Unterstützung der Russen an die Front in der Region Kursk kommandiert, also auf russisches Staatsgebiet. Aber für die offizielle Entsendung ganzer Einheiten der chinesischen Volksbefreiungsarmee gibt es derzeit keinerlei Anzeichen. Der ukrainische Präsident hatte ja über Telegram erklärt, die beiden chinesischen Soldaten seien in der Region Donetsk gefangen genommen worden, wo sie mit russischen Einheiten gekämpft hätten. Man habe die Dokumente dieser Gefangenen, Bankkarten und persönliche Daten. Selenskyj veröffentlichte dann ein kurzes Video, das einen der gefangenen Soldaten in Handschellen zeigen soll.
Aber könnte es nicht auch sein, dass das einfach Freiwillige sind, die da auf russischer Seite kämpfen? Es gibt ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch auf ukrainischer Seite Söldner aus anderen Ländern.
So ist es durchaus denkbar, dass sich hier einfach zwei Freiwillige aus China zum Kampf für die Russen gemeldet haben. Selenskyj hatte allerdings gesagt, Kiew verfüge über Informationen, wonach viele weitere chinesische Staatsbürger in den Reihen der russischen Armee kämpfen, hatte dafür aber zunächst keine Belege vorgelegt. Es war dann der ukrainische Außenminister, der Peking an den Pranger stellte, regelrecht beim Online-Dienst X schrieb Andriy Sibiha, dass chinesische Staatsbürger auf Seiten der russischen Armee in der Ukraine kämpften, stelle Chinas erklärtes Eintreten für den Frieden in Frage und untergrabe die Glaubwürdigkeit Pekings als Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
Du kennst dich ja gut aus mit China als ehemaliger Korrespondent. Ich nehme an, das kam jetzt nicht so richtig gut an bei der kommunistischen Führung der Volksrepublik.
Ganz und gar nicht. Nein, nur Stunden später wies China die Aussagen Selenskyjs als völlig haltlos zurück, wonach viele weitere Chinesen an der Seite Russlands kämpfen. Da gibt's dann immer diese speziellen Pressekonferenzen im chinesischen Außenministerium, wo das dann richtig gestellt wird. Und dort teilte man mit, man warne seine Bürger stets, sich von bewaffneten Konflikten fernzuhalten. Und der Sprecher Lin Jian sagte, die Ukraine solle Chinas Bemühungen und konstruktive Rolle bei der Suche nach einer politischen Lösung der Ukraine-Krise richtig einschätzen.
Betonung liegt auf dem Wort Krise. Das ist ja die Lesart, die chinesische sozusagen, des eigentlich ja russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und es klingt nicht gerade danach, als sei China da unparteiisch, als was es sich ja immer gern darstellt.
So ist es. Aber es macht deutlich, was ich das chinesische Dilemma nenne, nämlich sich offiziell rauszuhalten und doch eindeutig gleichzeitig an Putins Seite zu stehen. Darum geht's ja. Zwar stellt sich die Volksrepublik als neutrale Partei im Ukraine-Krieg dar und erklärt ja auch immer wieder, weder Kiew noch Moskau mit Waffen zu unterstützen. Gleichzeitig ist die chinesisch-russische Kooperation aber seit Beginn des Angriffskrieges schon deutlich intensiver geworden. Und zwar politisch, militärisch und wirtschaftlich.
Dann kommen wir doch mal von den ausländischen Kämpfern zur sogenannten Koalition der Willigen, also zum Treffen der Staaten, die die Ukraine weiterhin unterstützen wollen. Wer war da diesmal in Brüssel eigentlich mit dabei?
Na, die Gastgeber Frankreich und Großbritannien hatten die Verteidigungsminister aus mehr als 30 Staaten ins NATO-Hauptquartier eingeladen, darunter etliche EU-Staaten, aber eben nicht alle. Wenig überraschend mochte sich das unter Viktor Orban ja sehr russlandfreundliche Ungarn nicht beteiligen. Die USA blieben auch fern, da haben wir ja schon drüber berichtet, aber Kanada und Australien schickten Vertreter zur Koalition der Willigen. Es ging ja um die Hilfe für die Ukraine, die soll besser koordiniert werden. Es geht um die Stärkung des Landes für die Zeit nach dem Waffenstillstand, der ja im Moment in weiter Ferne ist, damit Russland es nicht erneut angreifen kann, dieses Nachbarland. Und dann, mein Eindruck, ist wohl der Versuch gescheitert, die USA irgendwie doch zu überzeugen, an Bord zu bleiben, also mit der Luftüberlegenheit, mit Geheimdienstinformationen, mit der Überprüfung der Grenzen doch irgendwie noch zu helfen. Und es gab kontroverse Diskussionen, vor allem über diese Sicherheitsgarantien, also über mögliche Friedenstruppen. Es ist unklar, welchen Auftrag die haben sollen, wer das Kommando hat, wie umfangreich die sein sollen, wo und für wie lange die dann irgendwann nach dem Waffenstillstand in der Ukraine stationiert werden sollten. Und als letztes noch, Kai, Frankreich, Schweden und Dänemark könnten sich eine Beteiligung vorstellen. Polen hat sich dagegen ausgesprochen und bei Deutschland, da ist klar, wir machen die Beteiligung von der Rolle der USA abhängig, so die Position bis jetzt.
Selbst unsere Brüssel-Korrespondentinnen und Korrespondenten sagen ja, man kann bei all den Treffen gut durcheinander kommen, denn es hat sich ja ebenfalls dort in Brüssel die Ukraine-Kontaktgruppe getroffen, also dieses sogenannte Rammstein-Format. Da sitzen jetzt die USA aber noch mit am Tisch, oder?
Ja, physisch nicht, denn Verteidigungsminister Pete Hegseth lässt sich aus den USA zuschalten. Aber richtig, die Amerikaner sind hier noch mit dabei. Was von ihnen noch zu erwarten ist, wenig, würde ich sagen. Sie wollen ja, dass sich künftig die Europäer um die Sicherheit Europas kümmern. Und man hört aus Brüssel, man könne schon froh sein, wenn sich die USA unter der Führung Donald Trumps nicht weiter gegen die Ukraine wenden und über den Kopf des überfallenen Landes einen Deal mit dem Angreifer Russland machen. Also insofern, die Erwartung an die USA minimal, ist mein Eindruck.
Jetzt gibt es ja die Befürchtung, dass die Ukraine spätestens Ende des Sommers in große militärische Schwierigkeiten geraten könnte, wenn Partner nicht weitere Hilfe zusagen. Gibt es da Bewegung?
Die gibt es und ziemlich deutlich. Deutschland will der Ukraine mehr als 1100 Radarsysteme zur Bodenüberwachung sowie weitere Flugabwehr-Raketensysteme vom Typ Iris-T liefern. Du hast es am Anfang ja schon erwähnt. Das ist Teil der mittel- und langfristigen Planung, so sagte es Boris Pistorius in Brüssel. Und 4 dieser Iris-T sollen noch in diesem Jahr geliefert werden. Dazu, und jetzt muss ich den Lieferzettel vorlesen, 300 Lenkflugkörper, auch 1000 Schuss Artilleriemunition, 300 Aufklärungsdrohnen, 25 Marder-Schützenpanzer, 15 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 sowie 120 bodengebundene Luftverteidigungssysteme vom Typ Manpads soll diese Lieferung umfassen. Und bereits in den vergangenen Tagen geliefert worden seien 30 weitere Patriot-Lenkflugkörper aus eigenen Beständen, sagte Pistorius.
Ich kann dich beruhigen, Stefan, auch der Minister selbst musste das ablesen vom Zettel. Also kein Problem, wenn man das nicht alles im Kopf hat. Dann kommen wir, Stefan, noch zur militärischen Lage in der Ukraine. Der Krieg lässt ja an Intensität nicht nach.
Nee, die russischen Angriffe auf ukrainische Städte und Gemeinden gehen unvermindert weiter, auch in den vergangenen Tagen. Da kamen etliche Zivilisten ums Leben und es gab zahlreiche Verletzte. Beschuss meldeten unter anderem die Regionen Donetsk, Kharkiv und Cherson. Auch die Hauptstadt Kiew wurde erneut zum Ziel nächtlicher russischer Drohnenangriffe. Das sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. Es seien Gebäude und Autos beschädigt worden. Ein Lagerhaus sei in Brand geraten.
Jetzt interessiert mich natürlich, weil wir auch gleich zu unserem Drohnenschwerpunkt kommen, gibt es eigentlich Informationen darüber, wie erfolgreich die Ukraine mit ihren Drohneneinsätzen ist?
Ja, offenbar zunehmend erfolgreich, nach ukrainischen Angaben jedenfalls, offenbar vor allem die Langstreckenangriffe auf russische Munitionslager. Diese Drohnenangriffe halbierten laut Kiew Independent Moskaus tägliche Artilleriefeuerrate von 40.000 auf etwa 23.000 Granaten. Wir können diese Angaben der Kriegsparteien meist, wir wissen es nicht, unabhängig überprüfen, aber offensichtlich bleibt, die Rolle der Drohnen in diesem Krieg ist enorm gewachsen.
Damit sind wir bei unserem heutigen Schwerpunkt. Drohnen sind Lebensversicherung und tödliche Gefahr in einem für die Frontsoldaten in der Ukraine. Und nicht nur dort. Russland terrorisiert ja mit Drohnen die ukrainische Bevölkerung. Die Ukraine hatte sich zum Teil erfolgreich gewehrt in den letzten Monaten mit Kamikaze-Drohnen, die unter anderem die russische Energieinfrastruktur angriffen, weil auch das Bundesverteidigungsministerium, wie es dort heißt, in diesen unbemannten Systemen einen Gamechanger sieht, hat es mit 2 Herstellern Verträge unterzeichnet für die Beschaffung sogenannter Kamikaze-Drohnen. Und Generalinspekteur Breuer bestätigt, auf einer neu erstellten Prioritätenliste für die Beschaffung stehen Drohnen und Drohnenabwehr ganz oben. Es gibt also viel zu besprechen bei diesem Thema. Das tue ich mit einem echten Experten auf diesem Gebiet, mit dem Generalleutnant AD Frank Leidenberger. Einst, um nur ein paar Stationen zu nennen, auch in Auslandseinsätzen in Sarajevo, in Kabul, bei der ISAF und als Regionalkommandeur im Einsatzgebiet der Bundeswehr in Nordafghanistan. Heute ist er beim IT-Dienstleister der Bundeswehr tätig, bei der BWI, als Chief Executive Officer, also als Vorstandsvorsitzender. Und ich habe Frank Leidenberger in unserem aufgezeichneten Interview gefragt, ist das tatsächlich so, dass Drohnen so eine Art Gamechanger darstellen in diesem Krieg, wie immer wieder gesagt wird?
Ja, ich glaube, in diesem Krieg kann man das schon sagen, wenn wir uns das historisch ein bisschen anschauen, zumindest mal die letzten 15 Jahre, dann hat man Drohnen bisher ja zunächst mal für Aufklärungszwecke eingesetzt. Wir hatten dann ja eine längere Diskussion über die Frage bewaffneter Drohnen.
Was ja eine Debatte ist, die die Bundeswehr und uns im Grunde durch den gesamten Afghanistan-Einsatz begleitet hat.
Das hat ja hier zu einer sehr, sagen wir, intensiven Diskussion geführt. Und wir sehen jetzt eigentlich in der Ukraine nochmal was ganz anderes. Das sind Drohnen, die fliegen viel tiefer. Und das, was jetzt gerade so intensiv diskutiert wird, ist eigentlich ja aus der Not der Ukraine geboren. Es ist nämlich eben festgestellt wurde, dass man diese relativ günstigen Drohnen irgendwie umbauen kann und entweder mit kleinen Handgranaten, mit Bomben, mit Panzerfaustköpfen einfach versieht und aus diesen Drohnen eigentlich sowas wie langsam fliegende Munition macht. Und das wird in Größenordnungen eingesetzt, auch in Ermangelung der Artilleriemunition oder von Panzerabwehrlenkflugkörpern, denen man früher solche Aufgaben vielleicht zugewiesen hätte. Also sowohl die Aufklärungsleistung, aber jetzt auch die Verwendung von Drohnen quasi als Präzisionsmunition. Das ist, glaube ich, das, was zumindest mal das Kriegsbild im Moment verändert hat. Ob das ein finaler Gamechanger wird, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren.
Kommen wir mal auf Deutschland und die Bundeswehr zu sprechen, die ja nun Kamikaze-Drohnen tatsächlich anschafft. Die Verträge dazu sind auch unterzeichnet. Ist das ein überfälliger Schritt aus Ihrer Sicht, dass diese Loitering Ammunition, wie sie ja gern bezeichnet wird, also Munition, die quasi am Himmel hängt und wartet, bis sie eingesetzt wird, dass das jetzt angeschafft wird?
Naja, ich glaube, das ist schon ein notwendiger Schritt ist, weil es halt auf dem Gefechtsfeld eine sehr wirksame Option ist, Ziele zu bekämpfen. Also Loitering Munition, das ist ja wörtlich übersetzt, glaube ich, herumlungernde Munition.
Herumlungernde.
Mhm. Ja, also die fliegt halt in einem zugewiesenen Raum und sucht dann mit ihren Aufklärungssystemen, die in der Drohne verbaut sind. Also in der Regel ist das eine Kamera mit einer Bilderkennungssoftware, wie schon angesprochen, die sucht dann Ziele. Jetzt darf man sich das aber, glaube ich, nicht so vorstellen, dass die da irgendwie so tagelang wartet, in Anführungszeichen, sondern die hat ja nur irgendeinen Motor mit einem sozusagen Energieträger. In der Regel sind das ja im Moment Batterien. Und wenn die Batterie leer ist, naja, dann muss entweder zu einem Zeitpunkt X entschieden werden, ob die zurückfliegt, wenn sie nichts gefunden hat, oder halt dann sich einfach nur selbst zerstört dort. Also das ist so in den Zeiträumen, glaube ich, eher so um halbe Stunden oder so, über die wir da im Moment reden, oder vielleicht eine Stunde, also je nachdem, wie groß und schwer das ist. Also so muss man sich das in etwa im Moment vorstellen. Und dass die Bundeswehr das jetzt beschafft und erprobt ja zunächst mal, gegebenenfalls auch der Ukraine zur Verfügung stellt, das ist ein sachlogischer Schritt. Das ist notwendig und zeitlich, ja durchaus nicht verfrüht jetzt, um es mal so zu formulieren.
Damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema Drohnenabwehr. Das wird ja auch immer wieder betont von Seiten von Militärs, dass man eben neben den Drohnen selbst auch diese Abwehr dringend benötige. Wie kann man denn Drohnen überhaupt wirkungsvoll bekämpfen und was bräuchte die Bundeswehr da?
Naja, da gibt es verschiedene Methoden. Also das ist das, was wir schon ein bisschen andiskutiert haben, das ist die Störung der Drohnensteuerung. Damit fängt's an. Das machen wir im Frieden sozusagen in Deutschland ja auch, indem wir Drohnen, die so über Flugplätzen auftauchen oder so, erstmal versuchen, die Funkverbindung dieser Drohne zu stören. Das wird natürlich teilweise nicht gelingen, weil die gut gehärtet sind, diese Verbindungen, oder weil sie gar keine haben, sondern autonom fliegen. So, dann ist der nächste Schritt, ist das, was man kinetisch nennt. Also man wirkt irgendwie physikalisch auf die Drohne ein. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Das geht bis hin zu Netzen, die abfangen. Es gab früher sogar mal Raubvögel, die trainiert wurden, sowas zu machen. Aber im Militärischen natürlich Flugabwehr. Die Bundeswehr hat jetzt auch angefangen, Flugabwehr zu beschaffen. Ich glaube, der Name ist Sky Ranger, der da kommen soll. Und der schießt halt dann auf die Drohne und schießt die ab. Und man wird sicher auch nochmal drüber nachdenken, ob man zum Beispiel Laser einsetzen kann, weil halt ein Laserschuss relativ billiger ist als eine Drohne. Weil selbst wenn sie mit hochpräziser Munition auf eine Drohne schießen, auch das kostet relativ viel Geld und ist aufwendig im Sinne von Logistik, muss ja auch immer wieder nachgeführt werden. Aber Sie haben völlig recht, wenn man operieren will, also wenn man Soldaten nicht nur schützen will, sondern auch den Nachschub auf dem Gefechtsfeld bewegen und so weiter, da muss man sich was einfallen lassen. Und Sie können mal schauen im Internet, es gibt ja Bilder, dass mittlerweile die Nachschubstraßen, die werden komplett von Netzen umhüllt, damit die Drohnen halt nicht auf die Fahrzeuge fallen. Und dann kommen wir sozusagen zum letzten Element, das ist der passive Schutz. Also wir haben natürlich gut geschützte Fahrzeuge, auch mit reaktiver Panzerung. Und die halten gegebenenfalls halt auch schon mal aus, wenn eine Drohne da drauf liegt mit der Panzerfaustgranate. Weil es ja nichts anderes ist als eine Panzerfaustgranate. Also sie brauchen das volle Spektrum an Fähigkeiten, um sich zu schützen.
Eine Frage zum Schluss noch, Herr Leidenberger, um sozusagen den Kreis zum Anfang wieder zu schließen. Im Bundesverteidigungsministerium spricht man ja mit Bezug auf Drohnen von einem Game Changer. Es wurde auch dort gesagt, Drohnen seien heute das, was Panzer vor 100 Jahren mal waren. Und ich habe auch schon den Satz gehört, der dann eher in die andere Richtung geht. Die Drohnen seien gefechtsentscheidend, aber möglicherweise auch wiederum nicht kriegsentscheidend. Also es sei schon auch noch wichtig, dass man den Kampf der verbundenen Waffen jetzt nicht völlig aus dem Auge verliert. Wie sehen Sie diese ganze Diskussion und die Bedeutung von Drohnen?
Also ich glaube, dass die Antwort des BMVG da richtig ist. Wir haben immer ein sozusagen komplexeres System, das zusammenwirkt. Und vor dem Hintergrund unserer Diskussion, Drohnen, die angreifen, die Kamikaze-Drohnen, Drohnenabwehr, das wird immer einen Zyklus geben, wo mal das eine mehr im Vordergrund ist als das andere. Ich glaube, dass man die Drohnen schon im Moment als extrem wichtig erachten kann, dass man es aber noch ein bisschen aufziehen muss, das Thema. Es geht eigentlich tendenziell um unbemannte hin zu autonomen Systemen, die gesamte Operationsführung in der Zukunft unterstützen. Ich glaube, dass es auch emotional nicht unwichtig ist, dass man gepanzerte Systeme, wenn wir jetzt mal über Landkrieg sprechen, dass die vor Ort sind und demonstrieren, dass man sich verteidigen will und dass da auch Menschen vor Ort sind. Aber dass man, wie das Heer das, glaube ich, auch formuliert, sagt, den ersten Kontakt, den ersten Feindkontakt und alles, was super gefährlich, super langweilig und super schmutzig ist, das lassen wir Maschinen machen. Das ist ein total vernünftiger Ansatz und es kommt jetzt eigentlich auch konzeptionell darauf an, wie man das eine geschickt mit dem anderen verbindet. Und ich glaube, das ist die Zukunft und wir werden auch sozusagen dieses Mensch-Maschine-System, das wird am Ende des Tages eben immer weiter perfektioniert werden müssen und tendenziell, wie gesagt, werden die Maschinen da eine größere Rolle spielen, als wir das in den vergangenen 30, 40 Jahren vielleicht angenommen haben.
Vielen Dank an den Generalleutnant AD Frank Leidenberger. Im Radio haben wir ja immer etwas weniger Zeit für unsere Gespräche. Das vollständige Interview hören Sie in unserem Podcast, zu finden in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, und dort in der Audiothek, da finden Sie auch alle weiteren Ausgaben von Streitkräfte und Strategien, wie zum Beispiel diese hier.
Streitkräfte und Strategien. Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will.
Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein oder wenn unschuldige Kinder sterben.
Militärische Konflikte bringen immer Chaos und Leid.
Die Raketen greifen Ziele mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit an.
Umso größer die Hoffnung, dass die Waffen ruhen.
Frieden erwächst aus Stärke und da müssen wir geschlossen zusammenstehen.
Bei all den Krisenherden weltweit ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Wir sind Stefan Niemer,
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Unser Team von Streitkräfte und Strategien recherchiert die Fakten und spricht mit Expertinnen und Experten.
Man kann natürlich ein Szenario zugrunde legen, dass der Krieg in der Ukraine endet, und zwar nicht vorteilhaft für die Ukraine, dass sich Trump weiter aus Europa zurückzieht, die NATO schwächt und Putin das geradezu als Einladung betrachtet. Und ich sage ja nicht, dass Putin auf Berlin marschiert, sondern dass er die 30 Kilometer nach Vilnius marschiert, um die NATO vor veränderte Tatsachen zu stellen und zu testen, wie die reagieren würden.
Streitkräfte und Strategien. Jederzeit in der ARD-Audiothek.
Er ist ja ein wenig aus dem Blick geraten im Zuge von Zollchaos, Migrationsdebatte und Ukraine-Krieg, aber es gibt ihn leider immer noch, den Klimawandel. Und gleich nach den Nachrichten, da schauen wir mal genauer darauf, welche Rolle die Klimapolitik eigentlich im Koalitionsvertrag spielt. Gleich nach den Nachrichten natürlich hier in der ARD-Infonacht.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg. Um 4 Uhr mit Wolfgang Berger. Europa will deutlich aufrüsten. Woher das Geld dafür kommen und wie es am besten eingesetzt werden soll, darüber beraten heute die EU-Finanzminister am zweiten Tag ihres informellen Treffens in Warschau. Aus der Nachrichtenredaktion Lukas Knauer.
Angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen in die Verteidigung besser abstimmen, heißt es in der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Eine neue zwischenstaatliche Einrichtung könnte das ändern. Einem Vorschlag zufolge könnten ihr auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien angehören. Hintergrund sind der Ukraine-Krieg und Zweifel daran, ob die USA das von Russland angegriffene Land weiter unterstützen.
Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran wollen heute über das iranische Atomprogramm sprechen. Vor dem Treffen im Oman haben die USA Kompromissbereitschaft signalisiert. Der amerikanische Sondergesandte Witkoff sagte dem Wall Street Journal, der Iran dürfe nur nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Das sei die rote Linie. US-Präsident Trump hatte dem Iran mit einem Angriff gedroht, sollte Teheran einem neuen Atomabkommen nicht zustimmen. China will heute höhere Zölle für Importe aus den USA in Kraft setzen. Sie sollen bis zu 125% betragen. Die Regierung in Peking reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Trump. Dieser hatte am Mittwoch Abgaben in Höhe von bis zu 145% für Waren aus China angekündigt. Seine Sprecherin erklärte, Trump sei dennoch optimistisch, dass der Handelskrieg mit China beigelegt werden kann. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zum 4. Mal in Folge verloren. Die Niedersachsen unterlagen RB Leipzig mit 2:3. Aus der Sportredaktion Jan Möller.
Etwas mehr als eine Halbzeit lang hatte Leipzig alles im Griff. Die Gäste führten kurz nach der Pause mit 3:0. Die Torschützen Openda und zweimal Xavi Simmons. Und dann drehte Wolfsburg plötzlich auf. 1:3 Fischer, 2:3 Sko Olsen. Eine Viertelstunde vor Schluss war der VfL wieder dran. Es reichte aber nicht mehr. Leipzig klettert vorerst auf Platz 4. Wolfsburg bleibt 12. In der zweiten Liga hat der Hamburger SV überraschend gegen Braunschweig verloren. 2:4. Für die Eintracht ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Der HSV bleibt Tabellenführer, weil Köln nur 1:1 in Fürth gespielt hat.
Das waren die Nachrichten. Und das